Also jetzt zum Rationalismus. Was der Humanismus vorbereitet hatte, das setzte sich im Rationalismus fort. Woher kommt der Begriff Rationalismus? Lateinisches Fremdwort ratio. Das ist die Vernunft. Du sagst es wieder? Ratio, ratio. Lateinisch ausgesprochen, aber T-I-O, ratio. So sprechen wir es aus. Ratio, Vernunft. Rationalismus, das ist die Überzeugung, dass wir mit der Vernunft die Welt und uns selbst recht platzieren und erfassen können. Der Rationalismus begann im 17. Jahrhundert und bestimmte das Denken des Abendlandes 400 Jahre lang. Und ist immer noch da. Aber er hat nicht mehr diese Alleingültigkeit, sondern jetzt ist eben weitgehend die Postmoderne, also das antirationalistische Denken, also wenn die überhaupt denken, ich weiß auch nicht, ob die denken, ist jetzt das Beherrschende. Also 400 Jahre lang. Und alles beginnt mit René Descartes. Und meistens haben ja diese dann so latinisierte Namen, das lag in der Zeit, dann legte man sich latinisierte oder gräzisierte Namen zu. Renatus Cartesius. Und er wurde zum Vordenker des Rationalismus. Geboren 1956 in La Haye-en-Touraine. Nein, 1596. Was habe ich gesagt?
1596.
Oh, ja. Ein Versprecher. Also 1596, geboren in La Haye-en-Touraine, gestorben 1650 in Stockholm. Philosoph, Mathematiker, Naturwissenschaftler. Und vor ihm, da bestimmten eben die Tradition, die kirchliche Lehre bestimmte das Denken der Menschen. Sie bestimmten, was der Mensch zu glauben und zu denken hat. Und Cartesius begann das in Frage zu stellen. Ja, und wenn das nicht stimmen sollte, also er ging durch furchtbare Kämpfe, vielleicht werden wir dauernd belogen von einem bösen Dämon. Wie kann man überhaupt über irgendetwas gewiss werden? Er begann alles in Frage zu stellen, alles zu bezweifeln. Und ich kann gut mitfühlen, es kann einem so gehen, ich kenne das. Und dann, wurde ihm bewusst, ich kann alles bezweifeln, aber dass ich zweifle, kann ich nicht bezweifeln. Ich bin ja dauernd am Zweifeln. Das ist Tatsache. Unleugbare Tatsache. Und dieses Zweifeln, das ist ja nicht irgendwo in den Fingerspitzen oder in den Fußsohlen oder hier am Kopf, sondern, also ich meine an der Kopfhaut, sondern das ist ja mein Denken. Also, dass ich denkend zweifle und zweifelnd denke, das ist eine Grundlage. Also, das steht, das kann niemand, auch ich selber, das kann ich jetzt nicht mehr anzweifeln, das zweifle ich auch nicht an. Und so prägt er diesen seither sprichwörtlich gewordenen Satz, cogito ergo sum, ich denke, folglich bin ich. Also, ich bin da, mein Denken beweist, ich bin da. Und das war ihm der feste Grund. Und so sagt er sich fortan, also muss ich von dieser einen absolut unhinterfragbaren Tatsache ausgehen. Ich denke, also mein Denken gibt mir den festen Grund, damit ich überhaupt Festigkeit habe. Und so begann man seinen Grund und seine Festigkeit zu suchen im Denken des Menschen. Und so war das wiederum ein Schritt zurück zum Denken, zur Philosophie der Antike. Platon, das reine Denken. Nicht die Sinneswahrnehmung, die kann uns täuschen, alles kann uns täuschen, aber das reine Denken. Und das kommt jetzt bei Cartesius wieder. Und damit hat er eben von dem gebrochen. Die Bibel lehrt uns, wer Gott ist. Und die Bibel sagt den Menschen, dass wir das im Glauben annehmen müssen. Glauben. Der Glaube an Gottes Offenbarung, das ist der eine feste Grund. Der wahre, lebendige Gott, er ist, er bleibt, er verändert sich nicht. Und das Vertrauen, der Glaube an ihn, das ist das Einzige, was den Menschen hält. Und das war das grundlegende Denken, das Lebensgefühl des mittelalterlichen Menschen gewesen. Aber mit Cartesius verabschiedet man sich davon, bis wir eben da sind, wo wir heute sind. Kein Gott, der Mensch muss sich selbst hier zurechtfinden. Und so eröffnet Helmut Thielicke, evangelischer Theologe, und allem nach, was er geschrieben und bekannt hat, scheint er wirklich gläubig gewesen zu sein. Helmut Thielicke hat Vorlesungsreihen, die er gehalten hat, als Professor der Theologie, zusammengefasst in einem sehr lesenswerten Band. Und man muss ja diese Bücher nicht immer die ganzen lesen. Ich mache das ja auch nicht. Sondern ich schaue dann nach, was sagt er im Zug all dieser Vorlesungen jetzt eben über Cartesius, über Descartes. Also Helmut Thielicke, Glauben und Denken in der Neuzeit. Und dort sagt er Folgendes zu Cartesius: Descartes eröffnet die Reihe der Denker, die den Zweifel thematisieren und um die Aneignung legitimer Erkenntnis ringen. Und von da an herrscht wirklich nur noch in Frage stellen. Und es folgen dann eine philosophische Denkweise nach der anderen. Jede vorhergehende wird irgendwann einmal in Frage gestellt. Und so geht das, bis wir am Ende dort sind, wo wir heute sind. Alles Denken hat uns nirgends hingeführt. Hätte man von Anfang an wissen können. Wir finden uns nicht zurecht als Sünder in dieser Welt. Wir sind da hineingestellt, aber wir haben ein Licht von oben. Ich weiß nicht, hat jemand von euch schon Heidegger gelesen? Martin Heidegger, Existenzphilosoph, 20. Jahrhundert. Und Heidegger spricht davon, vom Geworfensein in die Welt. Das stimmt, das ist ein guter Ausdruck. Aber er zieht daraus nicht die Konsequenz, ja, wer hat uns denn hineingeworfen? Und wozu? Und ob der uns Licht und Hilfe gibt? Ja, wir sind wirklich hineingeworfen in diese Welt. Und wenn wir auf uns gestellt bleiben, dann endet das alles ja nur mit der Verzweiflung. Es gibt keinen Ausweg, wir müssen uns damit abfinden. Und dann kommt man auf solche Ideen wie Heidegger, der sagt, der Sinn des Seins ist die Zeit. So was Ödes. Wir sind nur dazu da, die Zeit hier abzusitzen und dann fertig. Der Sinn des Seins ist die Zeit. Ja, dahin hat das eben geführt. So wie Helmut Thielicke richtig sagt, Descartes eröffnet die Reihe der Denker, die den Zweifel thematisieren und um die Aneignung legitimer Erkenntnis ringen. Man ringt darum, sondern auch wieder nicht gut, kommt ein anderer, ein anderes und alles taugt nicht. Und am Ende, ja, der Sinn des Seins ist einfach die Zeit. Wir sitzen hier die Zeit ab und dann ist aus. Und das war tatsächlich, also das war eine Weichenstellung von allergrößter Tragweite. Da hat man eine Weiche gestellt, bisher hatte man immer gedacht von Gott her, von der Wahrheit Gottes her. Und die Kirche, Verwalterin der Wahrheit Gottes, ein Stück weit stimmt das ja auch, von daher hat man gedacht, geurteilt, gelebt. Und mit einem Mal die Weiche gestellt, nicht mehr von Gott her, nicht mehr von der kirchlichen Tradition her, von mir aus. Von mir aus alles. Nun, am Anfang entfachte das einen großen Optimismus. Die Menschen empfanden das, also die Philosophen, die Denker, als eine große Befreiung. Ah, jetzt sind wir frei zu denken, selber zu denken. Das war ja faszinierend. Und diese Auffassung, diese Entdeckung, die stieg sehr schnell in den Kopf. Sehr schnell. Das ist, wenn du nicht gewohnt bist und dann trinkst du ein Glas Wein und du spürst es sehr schnell. Und hoffentlich hörst du dann auf. Aber wenn du dann mehr trinkst, nachher fährt es in die Beine. Und so dieser Trank, Rationalismus, stieg sehr schnell in den Kopf. Erzeugt einen ungeheuren Optimismus. Und das hat einmal Wolfgang Nestvogel so ausgedrückt, der Rationalismus, also man startete in der Neuzeit, wie sagt er das? Optimismus, der in der Verzweiflung endet. Er hat es viel besser gesagt. Aber dieser Optimismus wurde dann immer mehr zur Verzweiflung. Und am Ende zur völligen Kapitulation überhaupt vor der Wahrheitsfrage. Alles ist wahr, alles ist möglich. Was du glaubst, ist für dich wahr. Was ich glaube, ist für mich wahr. Wie du die Dinge siehst, ist für dich richtig und gerecht. Und was du gerecht findest, ist auch gerecht. Das ist ja die totale Kapitulation vor jeder Wahrheitsfrage. Also großer Optimismus. Und so ist wie für den denkenden Menschen des Altertums war nicht das denkende Subjekt die Hauptsache, also der denkende Mensch. Sondern die Hauptsache war der, an den man dachte, also das zudenkende Objekt. Das war auch bei der ganzen mittelalterlichen Philosophie, in der Scholastik. Das Zudenkende, der zudenkende Gegenstand war die Hauptsache. Wir denken an Gott. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Wie können wir ihn erfassen? Und mit Descartes ist das denkende Subjekt. Und das eben in diesem Satz, ist das richtig wie in Stein gemeißelt. Ich denke, also bin ich. Ich denke, damit beginnt also ich. Bernhard Kaiser, das kennen einige von euch ihn, Christ, Lutheraner, aber wirklich bibelorientiert in all seinem Denken und Schreiben. Und in seinen Studien zur Fundamentaltheologie, also ich kenne ihn persönlich seit vielen Jahren schon, in seinen Studien zur Fundamentaltheologie schreibt er, bei allen Unterschieden, die zwischen den einzelnen Theologen bestehen, ist die Bindung des Offenbarungsgeschehen an den Menschen das Hauptmerkmal im Offenbarungsbegriff moderner Theologie. Ich lese es noch einmal. Bei allen Unterschieden, also Theologen haben so Nuancen, verschiedene Ansichten, aber etwas verbindet sie alle. Bei allen Unterschieden, die zwischen den einzelnen, er meint heutigen, modernen Theologen bestehen, ist die Bindung des Offenbarungsgeschehens an den Menschen. Also es ist der Mensch, der all das mit seinem Verständnis einzuordnen versucht. Alles hängt am Menschen. Das ist das Hauptmerkmal im Offenbarungsbegriff der modernen Theologie. Also die Theologie wurde bald auch davon ergriffen, von diesem Denken. Ich denke, also bin ich. Und so fiel der Mensch eben auf sich selbst zurück. Und wenn wir auf uns selbst zurückfallen und nur noch uns selbst haben, ja, wo endet das? Dann werden wir total, absolut einsam. Totale Vereinsamung. Und von dieser Einsamkeit, die mit dieser Abkehr von Gott kam, wo wir nichts mehr mit anderen gemein haben, aber nicht allein, mit meinem Denken. Und von dieser Einsamkeit, dieser erdrückenden, von diesem entrückenden Empfinden der Einsamkeit, der Nichtigkeit, können wir nur befreit werden durch die Wahrheit, durch ein Wort, das von außen her zu uns kommt. Verschließt sich aber der Mensch der bloßen Möglichkeit, dass es von außen her eine Wahrheit gibt, die allen Menschen gegeben ist, dann ist er gefangen und dazu verurteilt, ewig in dieser absoluten Vereinsamung zu sein. Die äußere Finsternis nennt das der Sohn Gottes. Die ewige Verdammnis hat verschiedene Bezeichnungen. Und eine ist die äußerste Finsternis. In der Finsternis siehst du nichts. Das heißt, das ist die totale Beziehungslosigkeit. Solange du noch Sinne hast, sinnliche Wahrnehmung, und alle sinnliche Wahrnehmung, die erleichtert uns ein wenig von diesem erdrückenden Empfinden der Einsamkeit. Du siehst Farbe, du siehst Formen, du siehst Gesichter, du hörst Stimmen, und das entlastet dich immer ein wenig. Es kommt immer noch etwas von außen an dich herein, dass du nicht immer nur mit dir allein bist und dich selbst tragen musst. Aber in der äußeren Finsternis ist nichts derlei da. Schlagen wir auf Offenbarung Kapitel 18. Offenbarung Kapitel 18. Verse 21 bis 23. Offenbarung 18, Verse 21 bis 23. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, wie einen großen Mühlstein, und warf ihn ins Meer und sprach: So wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht niedergeworfen werden und nie mehr gefunden werden. Und jetzt müssen wir natürlich bedenken, das ist nicht eine Stadt, also dass da Gestein und Beton ins Meer geworfen wird, sondern das sind die Menschen, die zu diesem System gehören. Millionen, Milliarden von Menschen, die eben der Hure gefolgt sind und alles geglaubt haben, was die gesagt hat. Also radikale Diesseitigkeit. Keine Bindung ans Jenseits. Ausgeschlossen. Alles jenseitig ausgeschlossen. Und dann, was ist die Folge? Oder was ist das Schicksal? Vers 21, und die Stimme der Harfensänger und Musiker und Flötenspieler und Trompeten wird nie mehr in dir gehört werden. Also alles, was die Seele irgendwie froh machen kann, liebliche, wohltuende Klänge, nichts mehr da. Nie mehr wird ein Künstler irgendwelcher Kunst in dir gefunden werden. Auch keine Ästhetik, nichts Ästhetisches. Das bloße Anschauen von schönen Formen und Farben und Körpern ist auch etwas, das die Seele beglückt. Aber nichts mehr da. Und dann, und das Geräusch der Mühle wird nie mehr in dir gehört werden. Einfach das, was uns immer erinnert, das sind Menschen, die arbeiten, die leben, die produzieren, die tun Nützliches. Nichts mehr da. Totale Finsternis, totale Beziehungslosigkeit. Und das Licht an der Lampe wird nie mehr in dir scheinen, eben die äußerste Finsternis, die nie endende Finsternis. Und keine menschlichen Stimmen, keine lieblichen Beziehungen mehr. Die Stimme des Bräutigams und der Braut wird nie mehr in dir gehört werden. Alle diese Schöne hat Gott den Menschen gegeben und ihn beständig daran erinnert, wie gut er zu uns Menschen ist, auch als Sünder noch. Und wenn man das alles von sich weiß und sagt, es gibt kein Jenseits, da ist kein Gott, dann wird man so enden. Es beginnt ja jetzt schon. Wer das konsequent lebt und seinem Denken verwirklicht, der wird total einsam. Und dann kommt diese absolute, totale, nie endende, ewige Finsternis, die totale Beziehungslosigkeit. Das ist für den Menschen Hölle. Warum? Weil er Mensch ist. Weil er Mensch ist. Ja, die wissen nicht, was sie sich antun, damit, dass sie sagen, ich denke, also bin ich. Aber es haben nicht alle so gedacht zu jener Zeit, und wir wollen uns jetzt ein wenig erholen bei jemand, der gesund dachte. Es ist richtig eine Erholung, wenn man bedenkt, dass auch solche waren, die richtig dachten. Blaise Pascal. Ja, bitte.
Wie ist das jetzt in der Postmoderne mit dem Einführen des Begriffs des kollektiven Gedächtnisses?
Weiß ich nicht. Sag du etwas.
Ja, wenn jeder auf sich zurückfällt.
Ja.
Kann man das vermeiden, dass man ein kollektives Gedächtnis, eine kollektive Meinung, ein...
ob man das vermeiden könne.
Kollektivismus hat, das wird ja beschworen.
Ja, also...
Dieser Kollektivismus.
Ja, richtig. Ja, genau. Ja, es ist natürlich auch inkonsequent. Denn man merkt, es geht ja gar nicht, ohne Werte zu leben. Und darum gibt es immer noch Gesetze. Und darum gibt es immer noch, weil dieses Empfinden in uns ist, wir haben das ja, dass wir sittliches Empfinden haben. Das kommt ja daher, dass ein sittlicher Gott, ein heiliger, ein gerechter, ein liebender Gott uns erschaffen hat. Und weil das eben im Menschen drin ist, dann verwendet er das immer noch. Und darum gibt es auch eben Recht und Unrecht. Dieses Denken ist immer noch da. Es ist nicht recht, wenn man ein Volk ein anderes einfach überfällt, mit Krieg überfällt. Jeder ist einverstanden. Nein, das ist böse, das macht man nicht und so weiter. Eben, es gibt es noch. Aber man erklärt es ja nur so von uns Menschen her. Aber es ist nicht konsequent postmodern gedacht. Das ist es nicht. Also ist auch sehr widersprüchlich. Denn diesen Begriff dürfte es gar nicht geben. Es dürfte auch kein gemeinsames Recht geben. Wenn man das wirklich durchzöge, diese Idee des Postmodernen, dass es nur noch mehr Gerechtigkeit und Wahrheit im Plural gibt. Gerechtigkeiten, Wahrheiten, jeder hat seine. So sagen wir, gut, du magst das für dich im Privatleben denken, aber in der Gesellschaft gibt es halt Regeln, du musst dich daran halten. Und wenn du im Tram das Billett nicht bezahlt hast oder Fahrkarte, dann wirst du gebüßt, gestraft. Finden wir alle richtig. Eben, das ist ja inkonsequent. Wir müssen sagen, ja, er findet das recht, die Vereinsbetriebe des Kantons Zürich, dass man bezahlen muss, ich finde das nicht recht. Ist doch auch richtig. Was ich finde, ist recht für mich. Ich muss das akzeptieren. Aber man ist nicht konsequent. Man ist nicht konsequent.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.